keine Ahnung, ob sie und Andrew je solche Gespräche geführt haben. Vielleicht lachen die uns auch komplett aus, wie wir ihre Liebesgeschichte darstellen.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Ein großes Hallo an alle Streaming-Fans da draußen. Wir heißen euch herzlich willkommen zur aktuellen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Micha, hallo. Schön, dass du da
hallo.
Bist.
Hallo Melanie, hi.
Und wir haben uns die Tage in der Redaktion öfter über ein Thema unterhalten, über den Erfolg einer Serie, die wir vor mehreren Folgen Anfang Mai nämlich auch mit dabei hatten. Maxton Hall bei Prime Video ist komplett durch die Decke gegangen, nicht nur hierzulande, sondern auch international ein riesengroßer Erfolg geworden. Und ich erwische mich jetzt immer wieder in Situationen, wo die Leute in meinem Umfeld fragen, hast du eigentlich Maxton Hall schon gesehen? Und ich bin ja zurzeit am Überlegen, wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte, mal unabhängig davon, ist das für dich ein Grund, wenn alle Leute das hypen, sich eine Serie anzugucken, oder bist du dann eher so der Typ, der sagt, ja nee, also wenn das jetzt alle gucken, dann muss ich das jetzt auch nicht gucken, dann warte ich jetzt erstmal, bis der Hype so ein bisschen verflogen ist.
Also ich habe schon beides erlebt tatsächlich, wo mich der Hype so abgestoßen hat, da hatte ich aber auch vorher schon keinen Bock auf die Serie oder auf den Film, wo ich gesagt habe, ja, da gucke ich jetzt schon aus Prinzip nicht rein, ne? Aber man ist natürlich ein bisschen auch durch den Beruf ein bisschen verpflichtet, dann auf dem aktuellen Stand zu sein und da zumindest so neugierhalber dann reinzuschauen, um sich so ein Bild zu machen. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Aber ich kenne auch den anderen Fall, dass du denkst von wegen, okay, was ist daran so besonders? Eine Serie, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, zum Beispiel Baby Reindeer war das zuletzt auf Netflix, was ja auch da völlig überraschend durch die Decke gegangen ist, dass ich dadurch dann aufmerksam geworden bin.
Ja, stimmt. Ich finde es, ich bin eher der Typ, der sagt, nee, ich gucke da jetzt aus Prinzip nicht rein. Ich finde es manchmal so schade, wenn Sachen gehypt werden und man vorher von einem Thema oder einer Sache schon begeistert war.
Ja, und ja dann, das kenne ich auch. Ja.
Ich denke dann immer so, aber das ist doch meins. Warum sind denn jetzt alle anderen auch so begeistert davon? Ich wusste das doch schon viel eher, dass das gut ist. Und das nervt mich so, so tierisch.
Geht es bei Maxton Hall so, weil du warst ja wirklich ganz früh dran?
Ja, nee, das ist jetzt gar nicht so ein typisches Beispiel dafür, aber also ich kenne zum Beispiel bei Star Wars Mandalorian damals, dass ganz viele, als Mandalorian rausgekommen ist, gesagt haben, oh, das ist total cool, und so eingefleischte Star Wars Fans dann gesagt haben, ja, also, ich wusste schon vorher, dass das cool ist.
Ja, stimmt. Ich kenne das. Also du bist ja, glaube ich, da deutlich mehr unterwegs, so Filmfestivals, ne? Berlinale, Stichwort. Da gibt es ja auch manchmal, dass man so einen Film für sich entdeckt, ne? Bevor es überhaupt eine Aufmerksamkeit, geschweige denn einen Hype gibt. Und dann hat man auch so ein komisches irgendwie Besitzdenken, dass man sagt, von das ist jetzt meine Entdeckung, ne? Und irgendwie ein paar Wochen später kommt der reguläre Start und das ist dann total angesagt und kriegt dann Preise und Oscar und sowas. Na, aber ja, ich kann das schon nachvollziehen.
Hast du recht mit so Filmfestivals. Ich hatte das mit Das Lehrerzimmer, habe ich letztes Jahr auf der Berlinale gesehen. Und Monate später kam der dann ins Kino und dann wurde das plötzlich der Oscar-Kandidat. Und ich hatte ganz oft dann das Gespräch, ja, wir haben den direkt am Anfang gesehen, wir wussten von Anfang an, dass der gut ist. Aber also da hat auch keiner von uns mitgerechnet, dass das dann Oscar-Kandidat werden würde. Aber
das ist doch seltsam, oder? Dass man dann auch so komisch denkt, ne? Von wegen, man war dann ein bisschen, man ertappt sich da manchmal ein bisschen dabei. Aber es ist ja eigentlich völlig egal, wann man den Film entdeckt hat, ne? Also entweder man findet ihn gut oder nicht. Aber ich kenne es natürlich auch so, dass der, selbst wenn man sagt von wegen, ich gucke den jetzt nicht wegen des Hypes, sondern ich gucke mir den ab, aber die Erwartungshaltung ist natürlich dann auch eine andere, ne? Wenn du jetzt Maxton Hall schaust, wohl wissend, dass das weltweit die erfolgreichste nicht englischsprachige Serie von Prime Video ist, dann gehst du natürlich anders ran an das Ding und sagst du, ja, jetzt zeig mal, was ihr drauf habt.
Ja, genau. Und ich glaube, das zieht aber auch ganz viele Kritiker wieder so an Land, weil bei Social Media dann auch ganz viele Leute sagen, ja, also das ist jetzt super und ich zeige euch jetzt mal, warum das eigentlich nicht super ist.
Hm. Ja,
also
klar.
Es ist so zwiegespalten. Aber ja, aber das mit den Besitzansprüchen, vor allem, man hat ja gar nichts mit der Sache zu tun.
Nein.
Das ist ja nicht dein eigenes Werk, was du da rausgebracht hast.
Ja, also ganz seltsam. Ich habe da auch letztens ein Interview gelesen mit dem Macher von The Last of Us, diese Zombie-Computer-Videospiel-Verfilmung, wo es auch darum ging, wie sehr wollen die eigentlich den Fans des Videospiels gefallen oder wie weit haben sie die als Zielgruppe im Kopf? Und der ist selber Gamer. Der hat ja vorher Tschernobyl gemacht und so, aber ist selber Gamer und fand das halt total reizvoll, daraus eine Serie zu machen. Und er meinte auch, ja, man muss sich da so ein bisschen bremsen. Ne? Also er will eine Serie machen, die alle anspricht und nicht nur die Insider oder die Computerspiel-Geeks, die halt schon das Spiel vor zig Jahren gespielt haben.
Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Ich glaube, wir schweifen ab, so gerne
nicht. Wir wollen ja auch einen Podcast machen, der nicht nur für die Fans der ersten Stunde da ist, sondern auch für Neuankömmlinge.
Das hast du schön gesagt. Ein Podcast für alle. Ach, das mochte ich. Das wird unser neues Logo. So, bevor wir jetzt dazu kommen, was wir heute alles für alle dabei haben, von mir einmal kurz der Aufruf an euch. Abonniert uns gerne auf der Podcast-Plattform, die ihr auf eurem Handy, auf eurem Tablet oder wo auch immer drauf habt. Lasst ein Abo da, dann seid ihr immer informiert, wenn eine neue Folge von All You Can Stream erscheint. Und folgt uns natürlich gerne auch bei Instagram, allyoucanstream_podcast. Da sind wir natürlich auch vertreten. So. Micha, wie immer für dich der Übergang. Was haben wir heute alles mit dabei?
Wir fangen an mit einer märchenhaften Liebesgeschichte, nämlich zwischen Steffi Graf und Andre Agassi, also zwei der bekanntesten Ex-Tennisspieler der Welt. Da gibt es jetzt einen Spielfilm, der heißt Perfect Match und ich habe mit der Hauptdarstellerin Lena Klenke gesprochen, die wir natürlich auch schon aus dem Serienkosmos kennen, also How to Sell Drugs Online Fast und so weiter. Mit der habe ich gesprochen. Dann haben wir House of the Dragon, auch gerade super angesagt. Es gibt nämlich neue Folgen des Game of Thrones Prequels. Die sind endlich da, die zweite Staffel. Und wir haben Kaulitz und Kaulitz. Also man kennt sie ja nicht nur aus der Werbung. Die haben ja auch mal Musik gemacht oder machen immer noch Musik, habe ich mir sagen lassen.
Da war mal was,
Kann man gleich mal drüber sprechen. Ja, also die Tokyo Hotel Zwillinge haben jetzt eine eigene Netflix-Doku-Reihe. Und wir haben zu guter Letzt The Sympathizer. Und wir verraten, warum diese Polit-Thriller-Serie so besonders ist und warum der Star Robert Downey Jr. da gleich vier verschiedene Rollen spielt.
Es geht Schlag auf Schlag weiter bei All You Can Stream. Micha hat mir gerade schon Wortspiele verboten. Aber
ich habe sie dir nicht verboten. Ich habe nur gesagt, dass ich beim nächsten Thema die Tennis-Wortspiele zählen werde. Schlag auf Schlag.
Geht's weiter? Ja, wir machen jetzt den großen Aufschlag für die Liebe. Perfect Match.
Nummer zwei.
Ist unser nächstes Thema. Ab dem 29.06. bei Prime Video. Du hast mit der Hauptdarstellerin Lena Klenke gesprochen, dazu kommen wir gleich noch. Aber erstmal, ich finde es ganz spannend. Ich habe so das Gefühl, Tennisfilme sind gerade so ein bisschen im Trend. Zendaya war gerade zu sehen in Challengers, so ein Liebesdreieck, was da verfilmt wurde. Jetzt haben sie sich dafür entschieden, dass sie die Liebesgeschichte von Steffi Graf verfilmen. Kannst du dir so ein bisschen erklären, woran das liegt, dass Tennisfilme gerade so gehypt werden?
Also da gehe ich nicht mit. Also zwei sind noch kein Trend. Wenn du jetzt noch einen dritten parat gehabt hättest.
Es gibt
Matchpoint noch, es gibt mit Scarlett Johansson, Das ist aber schon eine Weile her. Und dann gab es mal Wimbledon, auch so eine romantische Komödie. Mit wem war das? Mit diesem einen Rothaarigen? Ist egal. Da bin ich noch nicht beim Trend. Tut mir leid, da muss noch was kommen. Aber doch, der Rebell. Es gab der Rebell mit Boris Becker. Stimmt, du hast recht, ich nehme alles zurück. Wir haben einen Trend. Es gibt vermehrt Tennis-Spielfilme, weil es gab ja auch diesen RTL-Film über das Leben von Boris Becker.
Ja, das stimmt.
Insofern, warum gibt es diesen Trend? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Okay, das ist der Antwort. Aber ich muss trotzdem, es gab gerade diese Memes zu Spider-Man-Darstellerinnen, die alle so die drei gleichen Sachen gemacht haben. Unter anderem haben alle drei weiblichen Hauptdarstellerinnen in Spider-Man einen Tennisfilm gemacht. Und Zendaya war jetzt die letzte mit Challengers. Ich weiß jetzt nicht, Kirsten Dunst.
Also Kirsten Dunst.
Die hatte auch
Emma
einen Tennisfilm.
Stone. Ja.
Emma Stone hat Battle of the
Sexes
gemacht.
Battle of the Sexes als Billie Jean King, ja. Und Kirsten Dunst war, glaube ich, in dem von mir nur sehr, sehr dunkel in Erinnerung seinen Wimbledon-Film
gewesen. Ja, guck, Trend zieht sich um ein paar Jahre, aber naja, egal. Kommen wir vom Thema ab. Perfect Match ist der Film, über den wir jetzt sprechen wollen. Steffi Graf haben wir gerade schon gesagt, aber worum geht es denn im Detail in diesem Film?
Es geht um Steffi Graf, aber es geht auch um Andre Agassi. Also das sind ja zwei der wirklich größten Tennisspieler gerade in den 90er Jahren. Und da spielt dann auch der Film, also der Amerikaner Agassi und die deutsche Steffi Graf, die sind beide völlig unterschiedlich, beide sehr, sehr erfolgreich, aber völlig unterschiedlich Persönlichkeiten. Also dort eher die eher als kühl wahrgenommene Perfektionistin Steffi Graf und dann der sehr unorthodoxe, zumindest für die damalige Zeit, er wurde ja auch so als Tennis-Punk verschrieben, weil er sich auch an bestimmte Kleiderkonventionen auf dem Tennisplatz, wo es ja immer sehr, sehr traditionell, immer sehr, sehr weiß zugeht, nicht halten wollte. Und die beiden, das wissen, glaube ich, die meisten von uns, sind dann zusammengekommen, sind bis heute ein Paar und der Film Perfect Match erzählt, wie das dazu gekommen ist.
Also herrlich romantisch klingt das jetzt für mich. Wie viele Sportszenen sind denn da drin? Weil wenn du Tennis erzählst, musst du natürlich auch Tennis zeigen.
Du musst Tennis zeigen. Sportszenen sind da, wobei das tatsächlich nicht der Fokus ist, sondern ist jetzt kein Tennis-Biopic oder auch kein Steffi Graf-Biopic, weil wir relativ nah wirklich in dieser überschaubaren Zeitspanne von ein paar Jahren sind. Und na klar gibt es dann auch immer wieder Tennisszenen, aber ich habe mich wirklich dann auch dabei ein bisschen gewundert, ich bin so gewohnt tatsächlich, dass es dann eher so Biopic-Charakter ist, dass du in den großen Szenen, in den großen Turnierschlachten dann auch noch länger dabei bist, aber dem verweigert sich der Film so ein bisschen, sondern es geht tatsächlich mehr um die Beziehung der beiden.
Ich finde, also wenn man eine Beziehung verfilmt, dann sollte man, also dadurch, dass beide jetzt existent sind und auch noch immer in einer Beziehung sind, wäre mein erster Impuls zu sagen, wir gehen auf die zu und fragen, ob man diese Liebesbeziehung verfilmen darf. Wie war das denn jetzt in dem Fall? Hat Steffi Graf gesagt, okay, cool, ich möchte diesen Film auch sehen und ich unterstütze euch dabei jetzt?
Ganz spannende Frage und ich glaube, es ist so eine Grauzone. Ne? Die Produzenten haben das gemacht, sind auf Steffi Graf zugegangen, die ja in den USA lebt. Wie gesagt, immer noch mit Andrew Agassi, hat sich aber sehr zurückgezogen. Ne? Also sie kommt ja auch kaum im öffentlichen Leben vor, anders als jetzt zum Beispiel Boris Becker, der ja auch zeitlich zu einer ähnlichen Zeit aktiv war. Sie hat das abgelehnt, dankend abgelehnt, also auch ganz höflich, aber hat gesagt, sie möchte mit dem Film nichts zu tun haben. Hat jetzt aber auch nicht geklagt oder sowas. Ne? Und das ist ja, was ich mit Grauzone meinte, ist, du bist natürlich als Person des öffentlichen Lebens, was sie ja immer noch ist, dann natürlich auch, bist du dem auch so ein bisschen ausgeliefert, wenn Leute einen Film über dich drehen. Du kannst, glaube ich, nicht alles torpedieren oder gleich mit dem Anwalt klagen. Würde sie, glaube ich, auch nicht machen, aber du musst dir bestimmte Sachen dann auch gefallen lassen, sage ich mal. Aber es gibt jetzt keine offizielle Reaktion von Steffi Graf.
Hat einen komischen Beigeschmack, ne? Also da bin ich dann auch nicht neidisch drum, also in so einer Situation zu sein.
Ja, wobei man kennt natürlich auch den anderen Fall, wo du sagst, wir haben jetzt ein Biopic und wir haben die Hauptperson an Bord, die ist dann auch noch Produzentin. Dann kannst du auch davon ausgehen, dass es dann oftmals die Gefahr besteht, dass das natürlich weichgespült ist, dass dann Aspekte ausgelassen werden, die vielleicht nicht ganz so vorteilhaft in so einem Film aussehen.
Jetzt muss ich natürlich auch nochmal fragen, wie fandest du den Film denn? Weil wenn es große Fußstapfen sind in Sachen Persönlichkeit, dann erwartet man jetzt natürlich auch große Dinge von dieser Produktion.
Ich muss ja sagen, ich war ja gerade in den 80er, 90er Jahren großer Tennisfan. Das heißt, ich habe die beiden aktiv erlebt auf dem Tennisplatz, habe natürlich dann auch die Anbahnung dieser Beziehung, also jetzt nicht aus nächster Nähe, aber natürlich als Beobachter mitbekommen.
Micha wusste ja total, es sofort.
Ich hab die beiden ja verkuppelt. insofern war ich dann auch schon, kommen wir wieder zum Thema Erwartungshaltung, war ich dem schon ein bisschen kritisch gegenüber diesem Film. Von wegen, brauchst das? Und war dann wirklich überrascht, dass es mir so gut gefallen hat. Eben weil es kein Tennis-Biopic war, sondern wirklich dann ein Liebesfilm. Und das war, ist irgendwie entwaffnend, ne? Weil es auch so eine märchenhafte Geschichte ist. Ne? So manchmal besteht so ein bisschen Kitschgefahr, aber der Film kriegt immer wieder die Kurve und hat das Herz am rechten Fleck, sodass man da wirklich gar nicht viel gegen sagen kann. Also man kann wirklich nochmal die Zeit von damals erleben aus einer anderen Perspektive.
Du hast mit Lena Klenke gesprochen, Hauptdarstellerin, auch bekannt aus den Fuck You Goethe-Filmen damals. Man kennt sie schon relativ lange. Die ist gefühlt ist sie noch super jung, aber schon total lange dabei. Wie hat sie sich denn präsentiert? Wie hast du das Gespräch wahrgenommen?
Ja, schon faszinierend. Ich habe sie darauf angesprochen, wie das ist. Und sie war, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt, als Steffi Graf zurückgetreten ist. Das heißt, sie kennt ihn auch nur noch aus Erzählungen und wahrscheinlich dann eben hauptsächlich, dass das Projekt dann eben noch mal näher damit beschäftigt hat. Aber klar hat sie dann auch mitbekommen, immer wenn sie gesagt hat, von wegen, was machst du als nächstes? Und gesagt hat, ich spiele Steffi Graf in einem Spielfilm. dass natürlich Leute, die vielleicht dann auch einen Ticken älter sind, als sie gesagt haben, oh, das sind große Fußstapfen, und jeder hat dann auch gleich eine Anekdote parat gehabt von wegen, und sie ist ja auch so ein bisschen, sie hat einen total tollen Ruf, Steffi Graf auch, ne? Also auch wie sie es geschafft hat, irgendwie ihre Karriere nach der Karriere zu managen, und dass es da keine Skandale gab, und eben eine ganz tolle Sportlerin, die vieles wirklich Rekorde gebrochen hat und da auch so ein Aushängeschild war. Das sind natürlich große Fußstapfen, wo sie dann auch Druck verspürt hat, Lena Klenke.
Dann hören wir doch da jetzt mal rein in dein Gespräch mit Lena Klenke.
Ja, ich freue mich, Lena Klenke begrüßen zu dürfen. Hallo Lena.
Hallo.
Willkommen bei All You Can Stream. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du spielst in Perfect Match eine der besten Tennisspielerin aller Zeiten. Und das ist natürlich die naheliegende Frage, wie ist es um deine eigene Tenniskünste bestellt?
Tatsächlich vorher gar keine. Also ich habe vor dem Film nie in meinem Leben Tennis gespielt und musste dann quasi für den Film im Schnelldurchlauf mir einiges drauf schaffen. Und hinzu kam, dass ich Linkshänderin bin und sie war Rechtshänderin.
Oh.
Also musste ich auch noch mit meiner anderen Hand lernen, und das waren doch einige Herausforderungen.
Okay, aber zumindest musstest du nichts verlernen, ne? Also insofern konntest du hier ganz frisch anfangen.
Genau, ich konnte auch, vor allen Dingen haben wir mit quasi beiden Händen dann gelernt, damit irgendwie das Gehirn auch ein paar schnelle Erfolgserlebnisse hat, die man ja mit der intuitiven Hand hat, und dann quasi die ganzen Skills, die sie hatte, haben wir dann mit rechts gelernt.
Okay, cool. Du warst 3 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe, als Steffi Graf zurückgetreten ist. Das heißt, du wirst sie nicht mehr als aktive Spielerin mitbekommen haben. Hattest du irgendeine Verbindung vorher zu Steffi Graf? Weil sie sich ja auch relativ zurückgezogen hat aus dem öffentlichen
Leben. Genau, also ich kannte natürlich den Namen und hatte so gewisse Bilder vor Augen, aber ich hatte jetzt überhaupt keinen persönlichen Bezug zu ihr oder so. Das kam dann eher, ja, so im Umfeld, egal wo man den Namen fallen lassen hat. Jeder hatte irgendeine Anekdote oder eine Erinnerung oder, ich weiß noch genau, wo ich da war, als sie das gewonnen hat und so. Das hatte ich natürlich alles nicht, aber es war dadurch für mich eigentlich umso spannender, mich nochmal ihr ganz frisch zu nähern.
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es das erste Mal, dass du eine historische Figur, wenn man so will, oder zeitgeschichtliche Figur gespielt hast. Wie ist das im Vergleich zu anderen Rollen, die du spielst?
Also ich habe schon mal historische Personen, aber nie jemanden, der auch noch lebt und quasi noch so präsent allen ist. Das ist natürlich, war für mich noch ein viel, viel größerer Druck oder eine Herausforderung als jetzt, sag ich mal, jemand, der vor 120 Jahren gestorben ist oder so. So, das ist natürlich noch sehr präsent und theoretisch ist sie am anderen Ende der Welt und könnte sogar angerufen werden. Und das war natürlich was ganz was anderes, aber dadurch, dass sie eben sehr privat lebt und sich ja auch sehr aus der Öffentlichkeit zurückhält, hatte ich einfach einen sehr großen Zugriff auf sämtliche Archive und habe mir quasi meine eigene Steffi gebastelt.
War das ein Grund, wo du vielleicht auch nochmal gezögert hast, ob du die Rolle überhaupt annehmen sollst? Weil du hast gerade gesagt, ne, also sie hat sich zurückgezogen, aber war natürlich damals zur aktiven Zeit sehr, sehr präsent eben bei den Spielszenen, aber auch in Interviews, dass man sagt von wegen, der Vergleich wird immer da sein bei den Leuten, die sie noch live erlebt haben.
Ja, natürlich war das bei mir im Hinterkopf, dass ich dachte, oh Gott, werde ich diesen Erwartungen gerecht? Gerade wenn man merkt, okay, egal wo ich diesen Namen fallen lasse, es ist auch immer eine Begeisterung da. Also es ist einfach, ja, irgendwie ein überhaupt sehr positiv wahrgenommener Mensch, dem man dann auch gerecht werden möchte. Und irgendwann musste ich mich davon aber dann auch einfach losmachen und habe mich eigentlich eher total gefreut, dass mir diese Ehre gebührt wurde quasi, und dachte dann, ich mache jetzt einfach meine Version und es wird bestimmt Menschen geben, die sagen, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Aber das ist dann eben so.
Tennis haben wir gerade schon gesprochen, wie da die Vorbereitung aussah, und du hattest auch gerade so angedeutet, dass es halt natürlich viele Archivaufnahmen war, und mir ist auch aufgefallen, dass du wirklich dann auch vom Dialekt das so ein bisschen einfließen lässt, also nicht übertrieben, aber finde ich genau richtig.
So ein bisschen, also mir war eben wichtig, dass eben es gewisse körperliche Aspekte gibt, die stimmen, die natürlich durchs Tennis kommen. Und dass man aber eben sonst auch ihr versucht anzunähern, nicht jetzt nur durch Kostüm oder Make-up oder so. Und da hat mir natürlich Sprache total geholfen. Und ich habe eben relativ früh festgestellt, egal ob Interviews auf Deutsch oder auf Englisch, dass sie eben einen sehr eigenen Sprachduktus hat und habe da dann auch mit einer Sprachcoachin gearbeitet und wir haben dann so Besonderheiten einfach rausgesucht, wie zum Beispiel das scharfe S, was sie immer hatte. Also sie hat immer gesagt, sehr, sehr. Also so, das kam eben auch dadurch aus der Region, aus der sie kam. Bei ihrem Vater merkt man es noch viel mehr und bei ihrer Mutter. Und im Englischen hatte sie eben am Anfang noch einen sehr starken deutschen Akzent, der natürlich auch mit der Zeit weniger wurde, weil sie dann ja auch mit Andrew Agassi zusammen war und die ja auch im Alltag Englisch gesprochen haben. Aber am Anfang hat man auch da noch das sehr gemerkt. Und das hat mir natürlich total geholfen, das dann auch mit reinzubringen.
Du wirkst auch ihr äußerlich sehr, sehr ähnlich in der Rolle. Und kannst du ein bisschen verraten, was da alles dazu beigetragen, also Hair, Make-up, was genau, da alles mit reinspielt?
Also Haare natürlich, da hatte ich schon quasi die Grundfarbe ganz gut mitgebracht, aber es gab natürlich schon noch diesen besonderen 90s-Schnitt, den wir dann gemacht haben, den man jetzt vielleicht so nicht mehr tragen würde, aber den man gut nachbauen konnte. Und dann gab es natürlich noch die Nase, die doch auch sehr präsent bei ihr war und die auch nochmal quasi meinem Gesicht was gegeben hat, was ihr sehr geähnelt hat, weil sie ja jetzt sonst nicht durch viel Make-up oder so hatte sie eigentlich fast gar nichts drauf durch ihren Tennisalltag und wir haben dann tatsächlich eine Nasenprothese anfertigen lassen und viel rumprobiert, welche es dann wird, also es darf ja auch nicht zu markant sein, dass man die ganze Zeit in jedem Bild nur darauf guckt, sollte einfach nur so eine gewisse Nuance sein und die wurde dann täglich extra mir draufgesetzt. Und damit bin ich dann quasi in der Maske immer zur Steffi geworden und konnte die dann abends für mich wieder abmachen. Und dann natürlich Kostüm auch. Also da gibt's natürlich auch ihre ganzen quasi Tennis-Match-Outfits, konnte man alle nachgucken und die wurden tatsächlich quasi angefertigt wieder. Und auch so Sachen wie diese Ballkleider von Wimbledon, die sind quasi original nachgeschneidert. Und das ist natürlich toll, wenn man dann wirklich auch sieht, die beiden nebeneinander, Andrew und sie, wie ähnlich das dann direkt aussieht.
Du machst das ja schon sehr lange, hast ja ganz früh angefangen als Schauspieler und für dich ist es wahrscheinlich gar nicht so was Besonderes. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, du hast eine Rolle, wo du wirklich dann eine Nase aufgeklebt bekommst, wie fühlt sich das im ersten Moment, wo du dich dann im Spiegel siehst, wie fühlt sich das an?
Natürlich am Anfang war es total komisch und wie so ein Fremdkörper. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es eigentlich für mich für jeden Drehtag eine totale Hilfestellung war, weil genau ich eben quasi morgens so zu ihr geworden bin und es hat schon auch so 1 bis 2 Stunden gedauert. Das heißt, ich hatte so den Prozess, um wieder reinzukommen und ich habe oft dabei dann irgendwie Kopfhörer am Ohr gehabt und mir nochmal komplett vor Augen geführt, was wir an dem Tag drehen. Und abends konnte ich aber eben so auch sie wieder loswerden. Also wir hatten irgendwie sehr lange intensive Drehtage und trotzdem hatte das so was Befreiendes auf eine Art, wie so eine Dusche, dass man das dann wieder losgeworden ist und man wieder man selbst sein konnte.
Es sollte ja auch keine Parodie sein, aber hast du dann auch manchmal auch Audioaufnahmen von ihr auf dem Ohr gehabt, um in diese
genau,
Stimmung reinzukommen?
Genau, das habe ich im Vorfeld ganz viel gemacht und dann habe ich aber tatsächlich eigentlich nur noch täglich geguckt, was drehen wir und fühle ich mich sicher in dem Sprachlichen da, dadurch, dass wir ja eben auch viel auf Englisch gedreht haben, also 70% Englisch, 30% Deutsch, dass ich da auch hin und her wechseln kann. Und zwischendurch habe ich dann nicht mehr sie mir original angeguckt, sondern dann habe ich eher geguckt, dass ich in meiner Sprachfärbung gleich bleibe und nicht eben sie konstant versuche nachzuahmen, weil dann ist vielleicht auch die Gefahr besteht, dass es mal viel doller ist und mal viel weniger.
Wenn man davon ausgeht, dass viele Leute sie noch gesehen haben, sie ist ja auch noch präsent und wenn jetzt vielleicht auch nicht mehr greifbar. Inwieweit ist es bei dir auch im Hinterkopf gewesen, von wegen, was hält Steffi eigentlich von mir, wenn sie mich sehen sollte?
Ja, also ich glaube, davon musste ich mich wirklich komplett lösen, weil ich überhaupt nicht weiß, wird sie jemals den Film sehen? Hat sie überhaupt ein Interesse daran? Also ich weiß auch gar nicht, ob ich einen Film über mich so sehen wollen würde.
Ja, aus Neugier doch schon, oder? Also selbst.
Stimmt. Ich glaube aber, dass sie auch viel mit dieser Zeit und dem Ganzen da abgeschlossen hat und dass sie das wirklich, also sie wurde auch im Vorfeld gefragt, ob sie involviert sein möchte und sie hat einfach ganz höflich und dankend abgelehnt. Und ich glaube, dass sie da sehr irgendwie im Hier und Jetzt ist und also, wie gesagt, keine Ahnung, ob sie es jemals sehen wird. Wenn ja, dann hoffe ich natürlich, dass es ihr gefällt. Aber dadurch, dass wir ja auch viele fiktive Elemente eingebaut haben, also wir haben keine Ahnung, ob sie und Andrew je solche Gespräche geführt haben. Vielleicht lachen die uns auch komplett aus, wie wir ihre Liebesgeschichte darstellen. Aber wir wollten einfach irgendwie auch so ein Feel-Good-Movie machen, der irgendwie diese tolle Zeit erzählt und auch diese Überraschung, die das dann war, dass die beiden zusammenkommen und ja, wie das einfach auch von der Öffentlichkeit so zelebriert wurde.
Ihr habt da eine ganze Sequenz, die in Rom spielt, wo die beiden sich annähern. Auch eine sehr wichtige Szene für den Film oder eine wichtige Sequenz. Wie habt ihr Rom so leer bekommen? Man sieht gar kaum Touristen. Und dann sind es wahrscheinlich Statisten von euch. Ja, aber
Tatsächlich haben wir den ganzen Film in Italien beziehungsweise in Rom gedreht, weil okay. wir auch eine italienische Co-Produktion hatten. Und dann gab es eher quasi irgendwann den Moment, dass wir dachten, naja, dann muss Rom auch mitspielen. Es ist ja jetzt ein Quatsch, dass wir quasi Las Vegas, Brühl, Wimbledon und Co. Hier erzählen, aber nicht einmal das tolle Rom zeigen. Und dann hat unser Autor und Regisseur Florian Gallenberger quasi diese Szenen mit Rom noch reingeschrieben, weil es ja auch einfach wirklich eine tolle Stadt ist. Und so leer haben wir es nur bekommen, quasi dadurch, dass wir im Hochsommer gedreht haben und dann einfach um 4 Uhr morgens angefangen haben.
Okay.
Tatsächlich um 5 schon hell wurde und man dann denkt, das wäre irgendwie schon mittags, aber es war eigentlich gerade quasi im Morgengrauen. Und du hast gemerkt, ab 8.30 Uhr waren die Straßen eigentlich schon wieder voll. Also wir hatten da so kleine Zeitfenster. Und sonst kannst du natürlich in Rom gar nichts sperren, weil es keine Sau interessiert.
Ich habe dich zuletzt gesehen in Das Fest der Liebe, was wir hier auch bei Oregon Stream besprochen hatten, Impro-Mehrteiler. Und jetzt hatte ich gehört, du hast gerade vor ein paar Tagen die Fortsetzung abgedreht, die Hochzeit, die dann auch wieder in der ARD und in der ARD-Mediathek kommen würde. Und ich habe mich gefragt, wenn man da mitgespielt hat und dann vielleicht direkt danach ein anderes Projekt hat, wie schwer ist es, sich wieder auf ein Drehbuch einzulassen, wo du wirklich Zeilen hast, an die du dich zu halten hast, wo auch ein Regisseur darauf achtet, dass die dann auch genauso kommen. Inwieweit ist man durch solche Impro-Geschichten so ein bisschen verwöhnt oder vielleicht auch versaut?
Also ich glaube, das Schöne ist eigentlich überhaupt, dass man noch so Impro-Sachen machen kann und dass es die überhaupt noch so gibt. Also ich habe irgendwie quasi als Kind, Jugendliche so mit Impro überhaupt angefangen und habe das schon immer geliebt und fühle mich da eigentlich am freisten. Ich finde es dann immer quasi zwischendurch als Exkurs total toll, dass man so komplett frei ist, dass man auch noch mal so richtig aufgeregt ist von einem Drehtag. Das gibt's sonst auch oft nicht mehr, weil man einfach so gewöhnt ist, heute die 5 Szenen und dann Mittagspause und dann nochmal 3. Und da ist es eben wirklich so, okay, wir haben jetzt 50 Kameras, ich werde überall gefilmt und hoffentlich fällt mir was ein. So, also man hat natürlich bestimmte Spielaufgaben und so einen gewissen Fahrplan, aber sonst hat man keine Ahnung, was passiert. Und das ist wirklich sehr, sehr besonders und als Ausgleich zu, sage ich mal, normalen Drehs, für mich total schön.
Lena Klenke, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
House of the Dragon ist in aller Munde. Die 2. Staffel ist gerade erschienen bei Wow. Und Micha, du hast dich sehr intensiv damit beschäftigt, gefühlt seit Monaten. liegt das jetzt auf deinem Schreibtisch. Und ich muss gestehen, in dem Fall habe ich die 1. Staffel auch gesehen und freue mich sehr auf die neuen Folgen und habe aber mich dabei erwischt, wie ich mich ein bisschen wieder reingelesen habe und ich konnte mich beim besten Willen nicht mehr an die Namen der Hauptfiguren erinnern. Das ist so ein Problem, was ich habe. Kennst du das?
Namen und Game of Thrones ist ja echt so ein Ding. Ja. Und man muss auch mal dazu sagen, ich möchte dich da mal ausnahmsweise auch mal in Schutz nehmen, weil die Macher machen es einem nicht leicht, finde ich, mit den Namen. Also nicht nur, dass es dann sehr fremdländische Namen ist, das lasse ich ja noch durchgehen bei einem Fantasy-Epos, aber dass die dann auch so ähnlich sind. Ne? Da gibt es einen Aegon und einen Aemond und Rhaenyra und Rhaenyrus und was auch immer. Es ist nicht ganz leicht.
Aber ehrlicherweise, ich glaube, wenn ich es erstmal wieder sehe, dann bin ich auch wieder drin. Aber so jetzt aus dem Stand die Namen wieder aufzählen, nee, das wäre bei mir jetzt nicht drin. Aber was ich weiß, es geht um das Haus Targaryen in der 1. Staffel wie auch in der 2. Staffel. Und ich kann mich noch gut an das Ende erinnern. Da standen nämlich alle Zeichen auf Krieg. Wie geht's denn jetzt weiter in den neuen Folgen?
Die Zeichen stehen immer noch auf Krieg, sogar eine Alarmstufe hochgeschaltet, würde ich sagen. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, das ist ja das Game of Thrones Prequel, spielt so rund 200 Jahre vor der Stammserie Und es geht, wie du schon gesagt hast, um das Königsgeschlecht der Targaryen. Und da ist das Problem dieser Nachfolgestreit, ne? Weil der König ist gestorben in Staffel 1. Und jetzt ist die Frage, wer folgt ihm nach? Ist es tatsächlich seine Tochter, Rhaenyra? Oder, die wäre dann aber auch die erste Frau auf dem Thron. Oder ist es tatsächlich sein Sohn aus zweiter Ehe, also sein erster Sohn, der dann später geboren wurde, Aegon? Und jetzt ist die Frage, wer hat wer ist der rechtmäßige Herrscher über Westeros? Und eben, was du gerade angesprochen hast, am Ende von Staffel 1 hatten wir ja den Tod des Jungen, des Sohnes. Und das hat sie nicht so gut aufgenommen. Und ja, die Zeichen stehen auf Krieg.
Aber sie wer hat hätte das irgendwie, gut aufgenommen?
Sie hatte das irgendwie persönlich genommen. Einen falschen Hals bekommen.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon während des Guckens der ersten Staffel gedacht, da ist einer irrer als der andere. Ja. Also das ist wirklich alle so ein bisschen weg vom Gut und Böse. Wie ging dir das jetzt beim Gucken der Staffel 2? Hast du so einen Lieblingscharakter in der Serie, den du benennen kannst?
Ja, Namen ist natürlich immer so eine Sache. Nee, also Matt Smith ist natürlich super, finde ich, als Prinz Daemon. Da ist der Name auch. Ja. Da ist der Name auch Programm. Und dann gibt es noch einen, ich glaube, er heißt Larys, Lord Larys. Das ist der mit diesem Gehfehler. Der hat so eine Art Klumpfuß und spinnt so die Fäden im Hintergrund. Ne? Ja. Da gab es ja auch einige Figuren in Game of Thrones, wo man genau wusste, auch die schmieden gerade irgendwelche Intrigen. Und der macht das sehr, sehr subtil und flüstert da mal ein bisschen was ins Ohr und macht da mal so ein bisschen Stimmung, ohne dass das irgendwie jemals zu ihm zurückkommen kann. Der ist auch wieder dabei in Staffel 2. Da freue ich mich auch schon, wie es mit dem weitergeht. Und wir haben ja diesmal auch tatsächlich wieder eine altbekannte Familie dabei. Also nicht nur die Targaryens, sondern auch die Starks sind zurück. Weil natürlich beide Fraktionen, die jetzt um die Krone und den Thron von Westeros kämpfen, versuchen, Verbündete zu finden im ganzen Land. Also sprich die anderen Adelsfamilien. Und die Starks sind natürlich da besonders begehrt. Insofern sehen wir da auch Cregan Stark, also ein weiter Vorfahre von Ned Stark.
Wie ist das jetzt hinter den Kulissen? Da gab es ja jetzt auch ein paar Änderungen. Wirken die sich tatsächlich auf die Serie aus? Hast du da irgendwas wahrnehmen können? Und was hat sich da in Sachen Personalien verändert?
Ja, das ist tatsächlich wirklich spannend, weil es auch tatsächlich hinter den Kulissen so einen Machtkampf gab. Also ganz passend zum Thema der Serie. Wir hatten vorher in Staffel 1 hatten wir zwei Co-Showrunner. Wir hatten Ryan Condal und wir hatten Miguel Sapochnik. Sapochnik, der hat einigen der besten Game of Thrones Serien, Folgen Regie geführt, also bei der Stammserie. Große actiongeladene Schlachten hat er schon inszeniert. Der ist raus als Showrunner. Da gab es dann auch verschiedene Presseberichte und Gerüchte, warum das ist. Also laut einigen Medien lag es daran, weil er seine Frau als Produzentin mit ins Boot holen wollte. HBO wollte das nicht. Und das hat letztendlich dann zum Zerwürfnis geführt. Aber wir haben einen guten oder einen sehr namhaften Neuzugang in Person von Alan Taylor. Und Alan Taylor ist wirklich ein Serienurgestein, ist wirklich eine Legende in der Serienwelt. Gerade bei HBO hat schon Folgen inszeniert von den Sopranos, hat Rome gemacht damals, diese ganz große Produktion, hat Mad Men gedreht und auch ein paar sehr, sehr gute Game of Thrones Folgen. Der ist jetzt bei House of the Dragon dabei und gilt auch so als Spezialist für große, epische, actiongeladene Schlachtfolgen.
Gibt es die denn in den neuen Folgen? Ich habe mich bei Staffel 1 ein bisschen erwischt, dass ich die ganze Zeit dachte, da kommt jetzt bald was, aber es kam ja in der Hinsicht nicht so viel, was jetzt als actiongeladene Schlacht durchgehen würde. Ist das jetzt in Staffel 2 ein bisschen anders?
Melanie, tu bitte nicht so, als ob dich das wirklich interessieren würde, weil eigentlich weiß ich doch wieder, ich denke an unsere vergangene Folge, dass du ja, wenn du Sachen dann selber sehen willst, dass du gar nicht zuhören möchtest, was ich jetzt sage.
Ja, ich habe es eben schon angeteasert. Ich würde vielleicht wieder so ein bisschen mir die Umgebung angucken. Nein.
Nee, bleib mal dabei, bitte. Ich versuche das wirklich ganz, ganz spoilerfrei zu halten. Also die Macher versprechen die bisher größte Schlacht der Serie, was zugegebenermaßen jetzt keine ganz große Hürde ist, weil, wie du schon erwähnt hattest, gab es die noch nicht wirklich in Staffel 1. Aber die Konfrontation zwischen diesen beiden, ich sag mal, Flügeln der Familie Targaryen, um mal im Drachenbild zu bleiben, der scheint unausweichlich und da wird es dann auch richtig zur Sache gehen. Also die haben schon wirklich eine große Schlacht versprochen. Die gab es bisher noch nicht in Folge 1. Aber es gab schon sehr dramatische Szenen in Staffel 1. So viel Spoiler muss dann doch sein.
Das ist okay, da kann ich mitleben. Ich finde es ganz spannend, weil immer wenn du so Universen um irgendwas erweiterst, sei es eine Serie, sei es ein Film oder dergleichen, ist natürlich die Kritik oder der Argwohn bei den Fans auch relativ groß. Wenn ich jetzt an Herr der Ringe denke, wo sie diese Serie bei Prime Video hinzugefügt haben, war es ja auch so, dass wirklich ganz, ganz viele Kritiker gesagt haben, ja, musste das jetzt sein. Wie war das in deiner Wahrnehmung jetzt bei House of the Dragon? Ist das gut angekommen im Game of Thrones Fan-Universum?
Ach, das ist immer schwer zu sagen, ne? Weil es dann auch immer so, die Kritiker sind dann so ein bisschen lautstärker und so und Game of Thrones war ja eine ganz seltsame Geschichte, ne? Super große Fanbase, weltweiter Erfolg, wahrscheinlich die größte Serie, die es bis dahin gab. Erstens heißt das, das wird schwer zu schlagen sein. Also jeder, der glaubt, jetzt kommt das nächste Game of Thrones, der wird automatisch enttäuscht werden, weil ich glaube, das war, glaube ich, ein singuläres Ereignis, ein Phänomen. Dann kommt bei Game of Thrones natürlich dabei, dass gerade die letzten Staffeln, und speziell die finale Staffel, dann bei vielen Fans nicht wohlgelitten war, die sehr viel Kritik daran geäußert haben. Insofern war dann die Erwartungshaltung vielleicht schon ein bisschen niedriger. Also ich glaube, dass einfach, das kam schon gut an, House of the Dragon, aber an diesen Hype von Game of Thrones kommt, glaube ich, nichts ran. Insofern wäre das schwierig, das da mal mit zu vergleichen.
Kam auch bei mir gut an, kann ich sagen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß beim Gucken der ersten Staffel. Deshalb jetzt an dich die Frage, was würdest du denn sagen? Kann ich mich freuen auf die neuen Folgen oder sollte ich lieber bei der ersten Staffel belassen?
Nee, das würde ich auf alle Fälle nicht machen, dabei belassen. Mir hat es bisher wirklich gut gefallen. Ich bin gespannt, und das war so ein bisschen so ein kleiner Kritikpunkt bei mir bei der ersten Staffel, man hat halt nicht mehr diese Bandbreite von Game of Thrones. Du bist bei einer Familie, du bist meistens in Palästen, du hast sehr, sehr ähnliche Themen, es geht um ein Thema. Und Game of Thrones fand ich durch die Abwechslung auch immer sehr, sehr stark. Das heißt, du hattest einen Handlungsstrang, der auf einem ganz anderen Fleck auf diesem Kontinent gespielt hat. Du hattest auch mal eine andere Schicht. Es ging nicht nur immer um die Probleme von Königen und Königsanwärtern, sondern du warst auch mal in den Gassen von King's Landing unterwegs und so. Ich hoffe, dass das ein bisschen zulegt. Da haben die Showrunner auch angedeutet, dass es ein bisschen diverser wird und bin da sehr gespannt drauf.
House of the Dragon ist verfügbar bei Wow.
Melanie, warst du schon mal auf einem Konzert von Tokyo Hotel?
Nein. Nein, war ich tatsächlich nicht.
Aber du bist ja eigentlich alterstechnisch, wärst du ja prädestiniert gewesen dafür, oder?
Ja.
Oder warst du noch zu jung? Nee, eigentlich schon. Nee, passt ganz gut.
1:1 die Zielgruppe, glaube ich. Ich bin aber nicht auf den Zug aufgesprungen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals eine Situation hatte, wo ein Sportlehrer, also privater Sport, zu mir gesagt hat, ja, seine Töchter haben ja die ganzen Bilder oder die ganzen Poster an den Wänden hängen. Ich könnte das ruhig zugeben, dazu stehen, dass ich das auch an den Wänden hätte, so ungefähr. Weil man einfach davon ausgegangen ist damals, dass alle Mädels in meinem Alter Tokyo Hotel Fan waren.
Du hattest aber keine Poster?
Nee.
Aber warst du Fan, würdest du sagen? Oder?
Nee, gar nicht. Also, das ist ein guter Einstieg in das kommende Thema.
Ja, sehr aber, viel Nein. Das kenne ich sonst nur in Gesprächen mit anderen Stars.
Nee, also ich war ja eher so die Schiene Yvonne Katterfeld. Das war ja so mein...
Ich wusste nicht, dass die beiden jetzt irgendwie exklusiv sind, dass es da keine Überschneidung geben könnte.
Also ich glaube, es war halt ein ganz anderer Musikstil und dementsprechend hast du, glaube ich, entweder das eine gemocht oder das andere gemocht. Okay. Aber ich war eben eher auf der Fraktion unterwegs und deshalb passte das nicht so ganz zusammen.
Und deswegen bist du auch die perfekte Person für das nächste Thema. Denn jetzt reden wir über Kaulitz und Kaulitz, um diese lange, etwas ungelenke Einleitung dann doch noch zum Ziel zu führen. Es geht um Kaulitz und Kaulitz. Natürlich gemeint sind Bill und Tom, also die beiden bekanntesten Gesichter aus der Band Tokyo Hotel. Die haben jetzt eine Doku-Reihe bei Netflix, hatten ja schon Podcast und auch sonst eben immer sehr präsent. Angeblich machen sie auch Werbung. Ich habe jetzt noch keine gesehen von den beiden.
Du nicht? Ja, okay.
Die unter meiner Wahrnehmungsschwelle laufen. 8 Teile gibt's davon. Startet bei Netflix am 25.06. Du hast es gesehen und klar, also es erklärt sich von alleine, aber wie nah sind wir denn tatsächlich dran an den beiden Zwillingen?
Sehr nah. Also wir begleiten die beiden über 8 Monate hinweg. Im vergangenen Jahr war es, glaube ich. Und wir sind tatsächlich Teil deren Alltags. Also man sieht beispielsweise, wie die Brüder untereinander diskutieren, wenn es um die Ausrichtung der Band geht und weitere Karriereschritte, die man möglicherweise machen kann. Gleichzeitig sehen wir, wie Partys organisiert werden, wie Bill versucht, sein Liebesleben in gewisse Bahnen zu lenken, weil er da sehr unzufrieden mit ist. Und auch die Ehefrau von Tom, Heidi Klum, kommt in einigen Interviewsequenzen zu Wort.
Okay, das ist ja dann doch schon nochmal, glaube ich, für viele dann doch ein Anreiz, nochmal mehr ein Anreiz vielleicht reinzuschalten.
Ehrlicherweise ist es aber so, dass sie sich doch im Vergleich eher zurückhält, so habe ich es empfunden, und wir wirklich bei Bill näher dran sind, weil Tom hat von Anfang an gesagt, okay, zu Hause möchte ich die nicht reinlassen, Kamerateam zu Hause bei mir nicht, das ist Familie und da sind Kinder und das geht die alle nichts an. Wo wir reinkommen, ist das Haus von Bill und da verbringen wir dann auch entsprechend viel Zeit.
Du hast ja jetzt ein bisschen was gesehen davon. Hast du irgendwas über die Zwillinge erfahren, was du vorher nicht wusstest?
Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie das bei Fans ist, die das wirklich schon seit sehr, sehr langer Zeit verfolgen. Aber was ich cool fand, war, dass die Mutter von den beiden zu Wort gekommen ist. Wo man ja dann irgendwie auch nicht so viel drüber weiß, aus welchem Background die kommen. Beziehungsweise doch, man weiß, dass sie damals in Magdeburg ist diese Band ja zustande gekommen. Also so Ursprungsort und wie die aufgewachsen sind, weiß man auch. Aber trotzdem fand ich das cool, mal zu sehen, wie die Mutter mit denen interagiert. Also es gibt Szenen beispielsweise am Frühstückstisch, wo sie mit denen redet oder auch eben erzählt, dass sie sich immer Sorgen um die macht, wenn die auf Tour sind oder wo sie anruft und dann irgendwelche Kochhinweise gibt. Also das ist ganz charmant, dass man da wirklich mal so das Familienleben von damals ein bisschen vor Augen geführt bekommt.
Ich muss ja zugeben, ich habe auch mal reingeschaut in den Screener, den wir jetzt vorab bekommen hatten, und ich fand die super unterhaltsam, die beiden, also auch gerade in der Kombi. Und ich fand die Machart auch besonders, ne? Weil das ist ja letztendlich, ist es eine Art, ja, eine Reality-Reihe oder ein Doku-Soap. Und davon gibt es ja auch viele tatsächlich im linearen Fernsehen von Berühmtheiten oder solche, die sich dafür halten. Und ich fand das jetzt extrem auf Hochglanz gemacht. Also positiv so von der Machart. Es wirkt schon sehr, sehr ästhetisch, was natürlich dann auch bei Rockstars, die die beiden ja sind, auch so vom Selbstverständnis natürlich dann auch einfacher ist, als wenn man jetzt irgendwie die Geissens hat oder sowas. Aber ist dir das auch so aufgefallen, dass das vom Look her nochmal was anderes war?
Ja, also Hochglanz trifft es, glaube ich, sehr gut, was auch damit einhergeht, dass die beiden ein sehr, sehr glamouröses Leben da eben in Los Angeles führen. Die sind ja 2010 von Deutschland mehr oder weniger geflüchtet, weil sie von Fans derart belästigt worden sind oder verfolgt worden sind, dass sie normales Leben hier in der Form einfach nicht mehr führen konnten und führen in Los Angeles jetzt halt ein sehr, sehr glamouröses Leben mit großen Autos, großen Villen und Geld spielt. So ist das Selbstverständnis in dieser Serie einfach irgendwie überhaupt gar keine Rolle. Ist so ein bisschen das Gefühl, was damit einhergeht. Und ja, also ich finde, du hast recht, das ist sehr hochqualitativ gemacht und auch sehr, sehr schnell erzählt. Also die beiden sind im Umgang miteinander total lustig. Das ist eine unglaubliche Leichtigkeit, die damit einhergeht. Hier ein Spruch, da ein Spruch. Und also die machen sich durchgehend übereinander lustig. Das macht schon Spaß anzusehen. Und ja, also diese schnellen Schnitte, die da durchgehend eben vorhanden sind, die sorgen auch dafür, dass da einfach überhaupt gar keine Langeweile in der ganzen Serie aufkommt.
Kannst du denn sagen, wie authentisch das auf dich wirkt? Das, also wir wissen ja nie, was wirklich dann auch rausgeschnitten wurde oder wo die beiden dann, außer du hast jetzt gesagt, von wegen das Haus ist tabu, aber andere Szenen, wo du sagst, na, das sieht schon so ein bisschen gestellt aus. Hast du dafür Anzeichen gefunden?
Nee, ehrlich gesagt finde ich, das wirkt ziemlich authentisch. Also auch was damit zu tun hat, die werden ja auch immer in diesen Interviews beispielsweise mit Aussagen des anderen konfrontiert und wie sie dann darauf reagieren, ist einfach wahnsinnig lustig. Also du hast nicht das Gefühl, dass die irgendwie eingeschnappt sind oder dann, also ich habe das die ganze Zeit mit den Ochsenknechts verglichen. Das ist ja auch so eine Reality-Sendung,
Stimmt,
wir vor nicht allzu langer Zeit hatten, und da ist es dann doch schon so ein bisschen trashiger und weniger Hochglanz. Also dann ist da wirklich, dass da aufeinander rumgehackt wird in irgendeiner Form und dass da versucht wird, schon so ein bisschen im Schlamm zu graben und irgendwelche dunkleren Sachen zu holen. Und bei denen ist das einfach so ein glamouröses Leben, was so fernab von Gut und Böse ist. Aber genau das macht es irgendwie so spannend und das zieht einen so rein, weil das einfach nichts ist, was man so aus dem eigenen Alltag irgendwo kennt.
Wir hatten das letztens in der Redaktion diskutiert. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob du auch dabei warst, wo wir uns die Frage gestellt haben in unserem Teil unseres Großraums, unserer Großraumfläche. Woher kommt eigentlich das Geld bei den beiden?
Ja.
Weil wir haben ja überlegt, von wegen, wenn du ein junger Künstler bist und dann halt deine Plattenverträge hast, dann bist du meistens nicht in der Position, wo du den Plattenfirmen sagen kannst, von wegen, okay, wir wollen wirklich das meiste Geld haben. Und die haben ja schon, also klar, jetzt haben sie natürlich Werbeverträge, Netflix wird sicherlich auch nicht, also wir machen das ja auch nicht ehrenamtlich für Netflix, Podcast und so weiter. Aber ja, ist das mal Thema hast du da was gesehen, dass das
Nee,
thematisiert wird?
also ich habe es auch noch nicht alles gesehen. Ich weiß nicht, ob es im späteren Verlauf nochmal aufkommt. Es wird thematisiert, wie die mit Geld umgehen. Also, dass Tom derjenige ist, der da auch die Obacht auf die Kreditkarten hat, wo ich mich dann auch gefragt habe, ob die irgendwie komplett die Konten gemeinsam haben, weil er ist ja mittlerweile verheiratet. Warum hat er dann noch die Konten mit seinem Bruder? Also, das hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen. Aber er ist da wirklich für die Finanzen so ein bisschen zuständig. Aber ich habe mir exakt genau die gleiche Frage auch gestellt, weil sie sind ja hingegangen 2010. Da hat ja auch Heidi Klum noch keine Rolle gespielt zu der Zeit.
Stimmt.
Also von der kann auch kein Geld ausgegangen sein. Ich glaube aber, dadurch, dass die über einen langen Zeitraum, das waren ja doch 5 Jahre, in denen die richtig groß waren, auch im Hinblick auf Merchandise, selbst wenn die viel haben abgeben müssen, trotzdem noch eine ganze Menge verdient haben. Und wenn du das clever angelegt hast, dann kannst du natürlich schon was daraus ziehen. Ob das jetzt im Verhältnis zu dem Lebensstandard steht, den die da führen, kann ich nicht beurteilen. Aber also die Frage kommt auf und ich habe sie mir auch gestellt.
So clever angelegt, so wenn man so Bill sieht in der Doku, will ich ihm nicht abstreiten, aber er gibt auch gerne Geld aus, ne?
Ja, und das ist ja genau der Punkt, wo Tom dann sagt, er hat ein Auge drauf, weil ihm das gesagt wurde schon als Kind, achte drauf, was da mit den Finanzen ist. Er kommt nach seiner, ich glaube, es hieß, er kommt nach seiner Mutter, die hat das auch nicht drauf. Achte auf die Finanzen, irgendeiner muss es tun, ist ihm schon als Kind mitgegeben worden. Also ja, also du merkst, dass der von den beiden derjenige ist, der da doch deutlich mehr drauf guckt, aber es ist tatsächlich schon so ein bisschen fernab von Gut und Böse, ne? Wenn du so Szenen hast, wo Heidi Klum dann erzählt, dass sie ein Auto bekommen hat und das heißt, also sie ist das Auto noch gar nicht gefahren, das ist die ganze Zeit nur Tom gefahren oder so. Also die Dimensionen, denen da gedacht wird, sind natürlich ganz andere. Auch Heidi Klum, die sagt, bevor sie aufräumt oder Sachen wegtut, kauft sie sich lieber ein größeres Haus. Okay.
Auch eine
Ja,
Möglichkeit.
also ja, aber ich glaube, das ist das, was einen da auch so ein bisschen reinzieht, weil das ist
Klar.
dann, also das ist wie, als wenn man so ein Zoo sich anguckt und das von außen alles betrachtet, was da gerade passiert und sich so denkt, das ist doch nicht das echte Leben, aber gut, bei denen ist es
Also
das scheinbar.
ich meine rauszuhören, obwohl du kein Fan bist, das haben wir ja klargestellt, du hast Tokyo Hotel, dass du das trotzdem unterhaltsam fandest.
Ja, auf jeden Fall. Und ich war von mir selber überrascht, dass ich es unterhaltsam fand, weil ich eben, wie gesagt, ich bin kein Fan, ich bin da durchaus kritisch rangegangen, was aus journalistischer Sicht ja wahrscheinlich auch nicht die
Immer
verkehrteste
richtig.
Art und Weise ist.
Immer richtig.
Aber es hat mich unterhalten und ich wollte dranbleiben. Und das ist wirklich so die Faszination des Absurden, was einen da so ein bisschen fesselt. Und also dieser Glamour, das hat natürlich schon irgendwo Charme. Also das ist was, was man sich einfach gerne anguckt und dann hinterher ausmacht und wieder in seine eigene Welt abtaucht. Aber für den Moment ist das einfach ganz spannend.
Ich kann das total nachvollziehen. Also auch die Sachen, die ich bisher gesehen habe, haben mich auch total reingezogen. Auch kein Tokyo Hotel Fan. Aber ich habe mich daran erinnert, dass ich schon mal von der Band und von den beiden fasziniert war. Und da ging es gar nicht um irgendwelche Jurorentätigkeiten oder irgendwo anders, dass sie Gastgeber waren, sondern es gab eine Doku hinter der Welt. Die lief damals bei Arte, ist auch jetzt so ganz, ganz heißer Tipp, immer noch bei YouTube verfügbar, ist eine Dokumentation, wo über einen längeren Zeitraum die beiden, aber auch die anderen aus Tokyo Hotel begleitet wurden. Da haben die, das war von 2017 und die beiden Zwillinge haben schon in LA gewohnt. Und das war natürlich ein ganz anderer Blick. Ne? Es war ein Blick von außen, wo die beiden dann auch kein Mitspracherecht hatten, aber es war eine super spannende Perspektive, wo sie auch über ihre Anfänge gesprochen haben, Diskriminierung dann in ihrem Heimatort und so, der Umgang mit Fans. Und das war ganz, ganz faszinierend, irgendwie so eine Band, von der man eigentlich gar nicht so viel weiß oder mit gar nicht so viel mit zu tun hat, eben da nochmal so Einblicke zu kommen und die auch sehr überraschend waren. Also Hinter die Welt, Doku bei YouTube noch verfügbar und Kaulitz und Kaulitz ab 25.06. bei Netflix.
Ich hoffe, ich bekomme den Namen der folgenden Produktion fließend über die Lippen. Ich bin gerade schon ein paar Mal gestolpert, aber ich versuche es jetzt trotzdem, stolper ich schon über andere Worte, The Sympathizer ist ab 26.06. bei Wow verfügbar in der deutschen Synchronisation. Habe ich gut gemacht, oder? Man muss sich selber auch mal.
Besser als ich bei Rhaenyra.
Ja, stimmt. Da bist du, aber da gab es auch mehrere Variationen von, also von dem Namen.
Genau, das rede ich mir auch ein, ja. Auch deutsch ausgesprochen.
Ist zu entschuldigen, ausnahmsweise mal. Das war dein Thema, Micha.
Ja.
Kannst du gleich mal sagen, um was geht es denn in dieser Produktion?
In Sympathizer, das spielt gegen Ende des Vietnamkrieges, also wir finden so Mitte der 70er Jahre, und die Hauptfigur ist ein namenloser junger Mann, der wird nur der Captain genannt, und der ist Teil des südvietnamesischen Militärs. Was aber niemand weiß, der ist eigentlich Spion für die Gegenseite, für die Kommunisten. Das heißt, er spioniert in der Armee, gibt also auch Geheimnisse weiter. Aber dann, als es zum Fall von Saigon kommt, da flüchtet er in die USA, fliegt also mit USA-Hilfe nach Amerika, spioniert dort weiter für die Kommunisten, aber muss halt immer damit rechnen, enttarnt zu werden, spürt aber auch innerlich immer mehr eine Zerrissenheit, wie eigentlich seine Loyalität wirklich gelagert ist und ja, und welche Versuchungen natürlich auch im Westen dann auf ihn lauern.
Würdest du das genremäßig jetzt einordnen? Ist das mehr Action? Ist das eine Art von Drama? Oder in welche Schublade würdest du das jetzt stecken?
Ich würde sagen, das ist ein, ja, man könnte schon sagen, so Spionage- oder Polit-Thriller. Aber, und das ist vielleicht so das Besondere, jetzt nicht ganz klassisch erzählt, sondern du hast auch eine Menge Satire mit drin. Also gerade wenn es darum geht, wie bestimmte Typen in den USA gezeichnet werden. Du hast auch schwarzen Humor mit drin. Du hast auch teilweise wirklich komische Momente dabei. Im nächsten Moment aber wird es auch schon wieder lebensbedrohlich, wo es dann um Leben und Tod geht. Und das ist schon tatsächlich eine spannende Mischung, wenn man so hört, worum es tatsächlich geht in der Serie.
Du hast eingangs in dieser Folge bereits angesprochen, dass Robert Downey Jr. mit dabei ist und nicht in einer Rolle, sondern er ist gleich in mehrfacher Hinsicht präsent. Kannst du das mal ein bisschen genauer erklären?
Ja, da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer. Also er spielt mehrere Personen. Er spielt unter anderem einen CIA-Agenten. Das ist so die Kontaktperson des Captains, der Hauptfigur, der ihm Aufträge verschafft und eben ihn ja halt auch immer wieder so eine Art Mentor für ihn ist. Dann spielt aber Robert Downey Jr. auch einen US-Professor, der ihn dann, als der Captain in die USA kommt, unter die Fittiche nimmt. Auch ganz, ganz unterschiedliche Verwandlungen. Das ist dann so ein Glatzkopf. Da hat dann auch Robert Downey Jr. so ein Bodysuit mit einem dicken Bauch an und immer unterschiedlich frisiert. Hat sich tatsächlich auch für dieses Projekt eine Glatze schneiden lassen, Robert Downey Jr., um halt diese ganzen Perückenwechsel, die dann natürlich erforderlich sind, schneller hinzubekommen. Und er spielt noch einen Filmregisseur, er spielt einen Politiker. Jetzt kann man natürlich fragen, warum. Also es galt tatsächlich bei den Machern so diese, die wollten diesen unterschiedlichen Facetten des westlichen Kapitalismus ein Gesicht geben. Und das ist das Gesicht von Robert Downey Jr. Ich meine, wenn du das Gesicht von Robert Downey Jr. bekommen kannst, dann sollte man es nehmen. Aber ich habe eine Vermutung, das klingt natürlich jetzt alles so inhaltlich begründet. Ich möchte mal vermuten, dass die Tatsache, dass Robert Downey Jr. auch ausführender Produzent dieses Projektes ist, natürlich auch mit reingespielt hat. Weil es ist natürlich dann immer eine besondere Herausforderung für einen Schauspieler seines Kalibers, tatsächlich dann mehrere Personen zu spielen. Ich meine, wo hast du das schon mal? Du hast manchmal eine Rolle, wo du Zwillinge spielst. Übrigens, Kaulitz und Kaulitz Biopic wäre auch ganz interessant.
Kommen wir später zu.
Kommt bestimmt noch. Also nach Steffi Graf und Boris Becker kommen bestimmt auch die. Da können wir mal über eine Besetzung nachdenken, finde ich, wenn wir überlegen, wenn die beiden sich nicht selbst spielen wollten. Man
kann sich einfach selber spielen, das wäre auch.
Nee, das macht ja keinen Spaß. Es muss schon irgendwas. Wir überlegen mal. Wo war ich? Bei Robert Downey Jr. Er war Produzent und ich glaube, dann hast du natürlich, es muss ja nicht so sein, dass es diese vier Personen durch einen Schauspieler gespielt werden. Insofern glaube ich, da könnte natürlich auch das einfach von ihm die Initiative ausgegangen sein, dass er sagt, das ist einfach reizvoll, dass ich das selber mache.
Ist ja letztendlich auch ein Name, mit dem man Publikum ranzieht. Also ich glaube, wenn du ihn haben kannst, auch wenn du sein Gesicht haben kannst, dann solltest du das nutzen, wenn du das Projekt irgendwie ein bisschen erfolgreicher, ein bisschen präsenter irgendwo auch machen möchtest, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall. Ich meine, er ist ja auch jetzt, und er macht das auch super, ne? Also er ist auch jetzt schon heißer Emmy-Favorit, eben hat ja praktisch die vierfache Chance, da dann eben gewählt zu werden.
Glaubst du, funktioniert das nicht?
Nee, in meiner Welt schon, also für mich. Eigentlich müsste er dann auch nominiert sein, ne? In der Rolle, in der Rolle, in der Rolle und dann nur noch ein anderer und dann, naja.
Wie war das? Er hat improvisiert in der Rolle, habe ich gelesen. Inwieweit spielt das eine Rolle? Inwieweit merkt man das auch bei dem Projekt?
Das merkt man nicht, weil er das ja immer macht. Also ich glaube, es gibt kein Projekt, wo er nicht improvisiert. Man ist es so gewohnt, dass das halt so locker flockig wirkt, weil es einfach seine Art ist. Aber es gibt auch schon, also das Projekt muss natürlich auch passen. Also es gibt zum Beispiel auch eine Anekdote von dem Film Gravity, der Sandra Bullock-Film, Weltraum, ISS und so weiter, wo ja George Clooney mitspielt. Zumindest in Teilen des Films, ohne mal zu spoilern. Auf alle Fälle war diese Rolle eigentlich für Robert Downey Jr. Nicht geschrieben, aber er war vorgesehen dafür. Und dann haben sie aber festgestellt, das war ja ein Film, der super techniklastig war und auch von den Schauspielern erfordert hatte, sich extrem ans Drehbuch zu halten, weil das dann alles abgestimmt werden musste mit der Bewegung der Kamera und du hattest dann halt diese Effekte, Schwerelosigkeit und so weiter. Und da war Robert Downey Jr. denkbar ungeeignet, weil er eigentlich bei allen Projekten was Eigenes mit reinbringt. Das ist, glaube ich, auch seine große Stärke und das macht wirklich auch seine Qualität aus. Und das war hier auch, ne, dass die Macher gesagt haben, dass wirklich Robert Downey Jr., wenn die dann einen neuen Take gemacht haben, gesagt, die Szene machen wir genauso nochmal. Dieses genauso nochmal gibt's eigentlich nicht mit Robert Downey Jr., weil er immer wieder da irgendwas Neues reinbringt, was ihm gerade eingefallen hat, was ihm gerade eingefallen ist. Und so wird das auch hier gewesen sein. Das kann man dann aber im Nachhinein wirklich nicht mehr wirklich unterscheiden.
Sollten wir vielleicht ihm nicht ganz so viel Raum geben, wenn wir wissen, dass er gar nicht die Hauptrolle spielt? Kannst du da über die Besetzung vielleicht noch ein bisschen was sagen? Wer ist denn so der Fokus in diesem Film?
Wir haben neben Sandra Oh, die wir noch aus Grey's Anatomy zum Beispiel kennen und auch aus Sideways, haben wir einen Newcomer dabei. Dann eben eine Hauptrolle dieses Captains ist Hoa Tuande. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ist Australier. Kennt man nur aus ganz, ganz wenigen Projekten. Die haben sehr, sehr ausführlich und intensiv gesucht nach dieser Hauptrolle, weil die einfach super präsent ist. Also noch mal präsenter als wahrscheinlich als in anderen Projekten, weil du hast teilweise auch einen Ich-Erzähler, also es wird aus seiner Perspektive erzählt und der muss halt eine Menge können. Ne? Der muss überzeugend Vietnamesisch sprechen, der muss sehr gut Englisch sprechen, der muss intelligent wirken, also eine Intelligenz ausstrahlen, aber gleichzeitig auch eine Zurückhaltung, weil er es auch immer wieder schafft, in unterschiedlichste, also die Figur jetzt des Captains, sich in unterschiedlichen Rollen zu bewähren. Also so wie er sich dann eben, wie er eben versucht, nicht enttarnt zu werden, gliedert sich aber auch in den USA sehr, sehr schnell ein, weiß da seinen Charme zu nutzen, der aber nicht irgendwie oberflächlich ist oder aufdringlich ist, sondern weiß sich auch immer zurückzunehmen, nicht zu sehr aufzufallen. Und dann natürlich auch eine gewisse Physis mitzubringen. Also da war die Suche nicht ganz einfach und die waren dann sehr, sehr froh, dass sie tatsächlich in Australien eben ihn gefunden haben für die Rolle.
Das klingt auch nach einem sehr komplexen Stoff, finde ich. Basiert ja, glaube ich, auch auf einem Roman, korrigiere mich, müsste so sein. Hast du zu dem Roman irgendeine Beziehung? Weißt du, ob das jetzt wirklich sehr, sehr eng daran erzählt ist oder ob sie versucht haben, sich davon ein bisschen frei zu machen?
Ich kenne den Roman nicht, also ich habe ihn dann auch erst irgendwie den Titel kennengelernt durch die Serie. Auch preisgekrönter Roman, Pulitzerpreis, also schon hoch gelobt und da war dann auch absehbar, dass der möglicherweise verfilmt wird. Ist aber nicht ganz einfach, den zu verfilmen, weil auch der sehr viel mit Perspektivwechseln arbeitet, mit unkonventioneller Erzählweise, sehr spielerisch, viele verschiedene Stile kombinierend und das macht die Serie auch so. Also das ist, glaube ich, auch das Beste, was du machen kannst. Dann eben nicht nur den Inhalt eben sich da zu orientieren, sondern auch die Form versuchen zu übertragen auf ein neues Medium. Und da ist, glaube ich, dann, das ist, glaube ich, schon sehr gut gelungen eben mit dieser Serie.
Sprich, es hat dir gut gefallen.
Ja, also ich habe es noch nicht komplett gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Es ist nicht ganz einfach, es ist schon komplex, also auch mit verschiedenen Zeitebenen und Rückblenden und so, darauf muss man sich einlassen. Es ist aber tatsächlich, wir kennen ja diese ganzen Vietnam-Filme. Da gab es ja auch mal eine Zeit, wo es dann wirklich so einen Trend gab. Und das war mal spannend, tatsächlich diesen Vietnam-Konflikt aus einer anderen Perspektive zu sehen und mal eine andere Seite dieses Konflikts zu sehen. Und das ist da echt gut gelungen und ich bin tatsächlich gespannt, wie es da weitergeht.
The Sympathizer ab dem 26.06. bei Wow verfügbar.
Zum Ende der Folge denken wir über die Besetzung eines Kaulitz und Kaulitz Tokyo Hotel Biopics nach, Melanie.
Ja, aber
dir spontan einfallen?
Es müssen ja auch Zwillinge sein.
Nee, das würde ich, nein, das müssen nicht Zwillinge sein.
So, aber das ergibt ja keinen Sinn.
Ich finde auch, dass Bill und Tom sich nicht so ähnlich sehen, dass man das zwangsläufig mit Zwillingen besetzen müsste.
Ja, die Gesichter schon, ne? Die haben die Haare halt mittlerweile sehr unterschiedlich. Wobei, sind das überhaupt eineigige Zwillinge? Ich weiß es gar nicht. Ich will jetzt Fotos sagen, keine Ahnung.
Gute Frage. Kann ich dir auch nicht sagen.
Das ist halt so von Tom Holland. Würden auf jeden Fall viele Leute.
Ach so, international denken
wir. Ja, natürlich. Ja,
Tom Holland und Jamie Bell.
Hammer.
Gekauft. Ja.
Wobei, wie alt ist Jamie Bell denn mittlerweile?
Zu alt.
Ist ja nicht deutlich älter.
Ja, aber genau das ist ja das Faszinierende an diesem Biopic.
Ja, der eine ist auch 2 Minuten oder 3 Minuten älter. Da haben wir es. Das sieht man ja fast gar nicht. Naja, gut, das dazu. Wir haben ja jetzt 2 Wochen Zeit, um uns darüber Gedanken zu machen.
Genau, schickt uns doch mal Vorschläge über Instagram.
Oh ja, das da würde ich mich auch drüber freuen. Da können wir nächstes Mal dann drüber reden.
So machen wir das.
Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Streamen. Wir hoffen, es war für euch heute was dabei. Es war ein buntes Programm, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass da jeder irgendwas findet. Und ansonsten hören wir uns am ersten Freitag des nächsten Monats. Bis dahin, ja, viel Spaß beim Streamen. Tschüss.
Tschüss.